Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, hier unsere guten Nachrichten. Schülerinnen und Schüler bis zur 10. Klasse in Ostholstein erhalten das 49-Euro-Ticket kostenlos. Andere Kreise haben es bereits vorgemacht, jetzt zieht der Kreis Ostholstein nach. Voraussichtlich ab Januar 2024 bekommen Schüler und Schülerinnen anstelle der bisherigen Schülerfahrkarte das Deutschlandticket umsonst. Das hätte ich auch gerne gehabt. Ich musste zu meiner Schulzeit noch 1,20 pro Fahrt zahlen, um in die Stadt zu kommen. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 6. September. Ich bin Tilman Wrede und habe unter anderem diese Themen für euch mitgebracht. Förster Patrick Bollrath erklärt, warum er in Flensburg Bäume fällt. Und erst Mais, dann Soja. Wie Landwirte im Kreis Pinneberg neue Pflanzen entdecken. Außerdem Wildtierstation Sparrieshoop. 5 Regeln für den Umgang mit verletzten Wildtieren. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Der dreht sich heute um den Bahnverkehr in Schleswig-Holstein. Mit den aktuellen und fortwährenden Zugausfällen, Baustellen und Einschränkungen droht die Bahn vor allem den ländlichen Raum in Schleswig-Holstein abzuhängen. Jüngstes Beispiel: der Regionalexpress RE7 von Flensburg nach Hamburg, eine der größten Pendlerlinien und wichtigsten Zubringerstrecken zum überregionalen ICE-Netz, fährt seit diesem Sommer nicht mehr durchgehend. Alle Fahrgäste, die etwa in Flensburg, Schleswig, Rendsburg oder Nordhorf zugestiegen sind, müssen in Neumünster noch einmal den Zug wechseln. Die Umsteigezeit dort, wenn alles planmäßig läuft, 23 Minuten Richtung Süden. Das wurde bei mir am vergangenen Wochenende sehr knapp. Ich habe es aber zum Glück noch geschafft. Mein Kollege Carlo Jolly hat sich das Streckennetz mal genauer angeguckt. Carlo, wie sieht es denn an der Westküste aus?
Die Marschbahn hat ja andauernd Probleme gehabt und jetzt in diesem Sommer kommt ja ganz massiv die Urlauberstrecke Husum-Tönning-Eiderstedt bis St. Peter dazu. Und ja, es sieht im Moment ganz so aus, als würde es alles andere als kurzfristig besser, weil die Hauptsperrung durch Bauarbeiten beginnt dort ja erst.
Mit Ersatzbussen kennen sich auch Pendler zwischen Flensburg, Eckernförde und Kiel bestens aus. Nachdem die Lindau-Niss-Brücke vor fast genau einem Jahr nur noch für Fußgänger geöffnet war und Reisende zu Fuß über die Brücke und umsteigen mussten, fahren seit diesem Frühjahr nur noch Busse. Das wird sich frühestens Mitte Dezember wieder ändern. Einschränkungen in den Randstunden gibt es aktuell auch auf der Strecke zwischen Kiel und Lübeck. Und ab dem 4. Dezember ist die Marschbahn zwischen Keitum und Westerland für 4 Tage komplett gesperrt. Ganz schön viele Bauarbeiten im Land. Ist das denn der einzige Grund für den lückenhaften Fahrplan oder gibt es noch andere Gründe? Und vor allem, wann wird sich das ändern, Carlo?
Ja, wann sich diese Probleme bessern, weiß kein Mensch. Einerseits gibt es ja die Baustellenprobleme und mit der Brücke Lindau-Niss zwischen Flensburg und Kiel hat man ja gesehen, wie treffsicher die Bahn mit ihren Vorhersagen ist. Eigentlich sollte die Brücke ja schon zumindest für Fußgänger wieder benutzbar sein, also zu beiden Seiten auch Züge fahren. Fakt ist, bisher und mindestens bis zum Fahrplanwechsel im Dezember fahren ausschließlich Busse. Das andere Problem ist das Personalproblem, das ja immer drängender wird. Und da wird sicherlich die Politik und auch das Management einiges unternehmen müssen.
Das war Carlo Jolly aus der SH-Redaktion.
Das Klima-Update aus SH.
Schauen wir dazu in den Wald nach Flensburg. Wenn dort die Kettensägen dröhnen, kommen oft Beschwerden von Spaziergängern. Patrick Bollrath von den schleswig-holsteinischen Landesforsten bietet Führungen an, um Vorurteilen und aus seiner Sicht ungerechtfertigter Kritik vorzubeugen. Seine Erfahrung: es gäbe so viele Vorwürfe, die schlicht auf Unkenntnis beruhen. Und nicht zu verwechseln, Stadtbäume hätten eine ganz andere Wertigkeit als ihre Brüder im dichten Waldbestand. Nachdem am Glücksburger Ruheforst kleinere Arbeiten durchgeführt worden sind, geht es ab dieser Woche in den Tremmerupper Wald im Osten von Flensburg weiter. Der letzte Part erfolgt dann am Friedeholz nördlich des Wildschweingeheges an der Holnisstraße. Die Maßnahmen gliedern sich in die in einen 10-Jahresplan festgelegte Durchforstung. Zudem sind Lichtschächte erforderlich, um neues Wachstum zu generieren. Der Förster Patrick Bollrath entscheidet, welche Bäume kann ich fördern, welche müssen weichen, damit das System stabil, die Entwicklung des Waldes dynamisch bleibt. Das Ganze sei bis ins kleinste Detail kartografiert, betont er. Es passiere nichts ohne Sinn und Verstand. Alles habe System. Auch gefällte Bäume bleiben oft liegen, was wichtig sei für die Insekten als Lebensraum. Schauen wir, was sonst noch wichtig ist in Schleswig-Holstein.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Vom Wald in den Garten. Wer dort arbeitet oder spazieren geht, entdeckt früher oder später immer mal wieder ein verletztes oder benommenes Tier. Helfen ist da ein natürlicher Impuls. Doch wie das richtig geht, erklärt Katharina Erdmann von der Wildtierstation in Klein-Offenseet, Sparrieshoop. Erstens, beobachten. Bei Igeln ist ein erstes Indiz, wenn sie tagsüber alleine unterwegs sind und benommen wirken. Dann brauchen sie oft Hilfe. Zweitens, sich selbst schützen. Den Igel sollte man nur mit dicken Gartenhandschuhen anfassen. Drittens, für Ruhe sorgen. Da hilft schon ein kleiner Karton mit Luftlöchern. Dunkelheit entspannt die Tiere außerdem zusätzlich. Viertens, Hilfe suchen und eine Wildtierstation kontaktieren. Fünftens, richtig peppeln. Rührei und Katzenfutter eignen sich für Igel besonders gut. Für weitere Tipps, auch zu Vögeln und anderen Wildtieren, schaut ihr am besten auf saz.de oder auf unser Insta-Profil. Im Kreis Pinneberg liebäugeln Landwirte mit einer exotischen Pflanze und versuchen neue Wege zu gehen. Und zwar mit Soja. Meine Kollegin Anja Steinbuch hat sich mit der Landwirtin Astrid Aue unterhalten. Anja, warum hat sich die Landwirtin für Soja entschieden?
Dafür gibt es zwei Gründe. Und zwar zum einen ist Soja sehr eiweißhaltig und deswegen eignet sich Soja sehr gut als Viehfutter. Und zwar insbesondere für Milchkühe, weil da viel Energie drin steckt und dieses Eiweiß kann von den Kühen sehr einfach verdaut werden. Und dann ist der zweite Grund, dass die Sojabohnen bisher aus Südamerika importiert wurden und gerade als Viehfutter und man sich so ein bisschen unabhängig davon machen möchte. Das wäre natürlich toll, wenn die Landwirte in Schleswig-Holstein ihre eigenen Sojabohnen anbauen könnten und daraus ihr Viehfutter herstellen könnten, was sie jetzt eben immer aus Südamerika kaufen müssen.
Die ersten Sojapflanzen, die von Astrid Aue gepflanzt wurden, haben vor einigen Jahren die Rehe weggefuttert. Doch auch ihr zweiter Versuch schlug fehl. Für das Wachstum der Sojapflanze war es im Sommer zu kalt und als es an die Ernte ging, waren die Pflanzen so feucht, dass kaum etwas übrig blieb. Wie soll es dieses Mal klappen und worauf kommt es beim Anbau an?
In Norddeutschland ist es noch sehr schwierig, Soja anzubauen. Also die Pflanze, die braucht noch mehr Wärme, noch mehr Sonne und ist noch empfindlich gegen Regen, gegen Feuchtigkeit. Daran ist es ja bisher gescheitert bei ihr. Und in Süddeutschland hat man da wohl schon mehr Erfolg. Jetzt spekuliert aber die Landwirtin darauf, dass die Sorten noch weiterentwickelt werden. Dass also die Wissenschaft da noch weiter züchtet, an den Pflanzen züchtet und eine Sorte entwickelt, die eben mit wenig Sonne auskommen kann und auch etwas resistenter gegen Feuchtigkeit ist, so dass die Landwirte hier in Norddeutschland auch Soja anbauen können.
Getreidesorten wie Champagnerroggen und besondere Dinkelarten sind einige davon. Sie würde gern auch für Biomühlengetreide produzieren. Die Landwirtin sagt, das Klima verändere sich und auch unsere Ernährungsgewohnheiten verändern sich. Und so müssen sich auch die Landwirte auf Veränderungen einlassen. Gehört habt ihr Anja Steinbuch aus Pinneberg. Meine Kollegin und ich staunten nicht schlecht und waren zugegebenermaßen auch etwas erschrocken. Am Montag hat die Besatzung eines Tonnenlegers eine tote Lederschildkröte in der Nordsee gefunden. Das Foto des bis zu 700 Kilogramm schweren Tiers seht ihr auf saz.de. Die Schildkröte ist vermutlich in eine Schiffsschraube geraten. Das Tier wurde geborgen und nach Büsum gebracht. Nun wird die Lederschildkröte in der Tierärztlichen Hochschule Hannover untersucht. Normalerweise leben diese Tiere in tropischen und subtropischen Gewässern und verirren sich nur selten in die Nord- oder Ostsee. Und zum Abschluss noch ein Blick, was in den kommenden Wochen passiert.
Ausblick.
Nach dreijähriger Sanierung wird die Hamburger Alster-Schwimmhalle wieder befüllt. Sie eröffnet am 27. November. Ab dann können die Schwimmerinnen und Schwimmer in 5 Becken trainieren und ihre Bahn ziehen. Und der große Trockentrainingsbereich ist deutlich vergrößert worden. Vom 10. September bis 7. Oktober feiert Flensburg interkulturelle Wochen mit Theater, Musik und Kochen. Das Ziel des Festes besteht darin, das Zusammenleben zwischen den Menschen aus 140 verschiedenen Ländern und den einheimischen Flensburgerinnen und Flensburgern zu fördern und Vorurteile abzubauen. Das Fest der Kulturen steigt am 23. September. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr morgen am Donnerstag, den 7. September ab 5.30 Uhr. Habt ihr uns eigentlich schon euren Eltern und Großeltern und anderen Verwandten empfohlen? Wenn nicht, holt das doch gerne mal nach. Alle Themen, die ich euch gerade erzählt habe, lest ihr wie immer auch auf saz.de und dort könnt ihr sie auch kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Habt einen guten Start in den Tag.